Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Weglaufen ist manchmal nicht möglich, kommt manchmal gar nicht gut an und ist manchmal die letzte Chance. Unsere Tagesthemen. Suche nach Vermissten. Oklahoma nach dem Tornado. Fahndung nach Fehlern, der Minister und die Drohnenpleite und Flucht aus der Misere. Spanien verliert seine junge Generation. Er brach ganz plötzlich über Moore herein, der Tornado, der mit über 300 Stundenkilometern über den Vorort von Oklahoma City wirbelte und ganze Straßenzüge buchstäblich dem Erdboden gleichmachte. Zunächst hieß es seien 91 Menschen ums Leben gekommen, doch in dem Chaos wurde falsch gezählt, nun sind es offenbar 24 Opfer. Doch was hilft das den Eltern, die ein Kind verloren haben, oder den Frauen und Männern, deren Familie und Freunde noch immer unter den Trümmern begraben sind? Die Urgewalt ließ den meisten kaum Zeit, sich in Sicherheit zu bringen, und so zerstörte ein Sturm nicht nur einen Ort, sondern auch das Leben vieler Menschen. Tina Hassel.
Fassungslosigkeit am Tag nach dem Monstersturm. Bei den Aufräumarbeiten müssen die Bewohner selbst anpacken. Die Rettungskräfte mit Spürhunden versuchen derweil fieberhaft noch Überlebende in den Trümmern zu finden. Das hat Vorrang. Wie viele Menschen noch vermisst werden, weiß niemand. In dem Chaos wurden die Zahlen ständig korrigiert, waren tote Kinder anscheinend doppelt gezählt worden. Ich bin mit dem Helikopter über dem Katastrophengebiet geflogen, da erkennt man nur noch Trümmer. Ganze Straßenzüge sind verschwunden, mitsamt der Straßenschilder. Nur 16 Minuten nach der ersten Warnung war der Tornado über das Wohngebiet hinweggefegt. Holzhäuser zerbarsten wie Streichhölzer, Autos flogen durch die Luft. Über solche Schutzkeller verfügten nur die wenigsten Privathäuser, zu teuer für amerikanische Familien. Doch auch die beiden Grundschulen hatten keine Sicherheitsräume. Und das, obwohl hier immer wieder Tornados wüten. Wir hatten in den letzten Jahren keine heftigen Tornados mehr gehabt. Es ist nicht so, dass wir den Schulen Finanzen für Tornado-Schutzräume vorenthalten hätten. Sie hätten sie beantragen müssen. Das dauert. Sie sind die Helden der Katastrophe. Lehrer bringen völlig verstörte Grundschüler in Sicherheit. Einige hatten die Kinder mit ihren eigenen Körpern geschützt, als die Wände und Decken einzustürzen begannen. Gleich zwei Grundschulen lagen mitten im Zentrum des Tornados. Momente grenzenloser Erleichterung. Eine Mutter kann ihren Sohn doch noch lebend in die Arme schließen. Seine Lehrerin hatte ihn gerettet. Danke, danke, dass Sie sich um ihn gekümmert haben. Ich war in der Klasse eingeklemmt. All diese Tische waren über uns. Auch unser Lehrer steckte fest. Seine Lehrerin hat eine Wand hochgestemmt, unter der mein Sohn feststeckte. Momentaufnahmen kurz nach dem tödlichen Tornado. Ein Fotograf der Lokalzeitung hatte sie gemacht. Kinder, die aus der Plaza Towers Grundschule gerettet werden. Sie sind verletzt, unter Schock, aber davongekommen. Bilder vom Überleben. Vor allem die Schüler, die in der Kirche Schutz gesucht hatten, kamen glimpflich davon. Anderen Familien bleibt dieses Happy End versagt. Wir kennen bislang weder die genaue Zahl der Toten noch die wirtschaftlichen Schäden. Wo einst Wohnzimmer, Schlafräume und Schulen standen, ist jetzt nichts mehr. Es wird Zeit brauchen, aber wir werden die Trümmer wieder mit Leben und mit Lachen füllen. Mit dem wenigen, das ihnen geblieben ist, irren Anwohner durch zerstörte Straßen. Viele Blocks sind noch abgesperrt. Militär und Rettungskräfte versuchen verzweifelt, mögliche Überlebende vor ihrer zweiten Nacht unter den Trümmern zu orten. Und schon wird wieder vor neuen Tornados gewarnt.
Karin Dohr ist für uns in das zerstörte Gebiet geflogen. Karin, wird immer noch nach Verschütteten, nach Vermissten gesucht?
Ja, wann immer der Regen den Helfern eine kleine Pause gönnt, wie das jetzt gerade der Fall ist, und die Regenfälle also kurz aufhören, dann gehen die Bergungsarbeiten sofort wieder weiter. Wir waren gerade eben in dem Wohnviertel hier hinter uns. Das sind nur ein paar hundert Meter, von wo ich jetzt hier stehe. Sie sehen vielleicht einen Kran hinter uns. Dieser Kran ist aufgestellt worden, um das Dach der Turnhalle zu heben, der am meisten betroffenen Grundschule. Und dort haben wir noch immer eine Menge Einsatzkräfte, Feuerwehrleute getroffen, die durch die Trümmer graben und die offensichtlich noch immer nach Vermissten suchen.
Warum gibt es in diesen Gebieten so wenig Schutzmöglichkeiten, obwohl man doch weiß, dass gerade diese Gegend immer wieder von Tornados heimgesucht wird?
Ja, das ist hier tatsächlich vor allem vielleicht auch für einen Europäer schwer zu begreifen. Als wir hier reingefahren sind in die Stadt Moore, da haben wir auch gefragt, wann die ist ja schon zweimal von einem Tornado teilweise zerstört worden. Und da stellt man sich natürlich immer die Frage, warum immer wieder hier aufbohren. Das ist bekannterweise die Tornadoschneise des Landes, der USA. Da ziehen also immer wieder Tornados durch. Es werden auch in den nächsten Tagen wieder einige erwartet. Aber alle Menschen, die wir treffen, sagen, wir kennen keine andere Stelle, wo wir eine Arbeit finden. Wir sind hier zu Hause, wir werden hier wieder aufbauen. Und man muss natürlich sagen, das ist hier keine reiche Gegend, das sind keine wohlhabenden Menschen. Das heißt, die Privatleute, die jetzt teilweise mit Hilfe von Versicherungsgeldern diese Häuser wieder aufbauen, die werden wieder Holzhäuser aufbauen, möglichst in amerikanischer Leichtbauweise, das heißt möglichst günstig. Und das wird sie natürlich vor dem nächsten Tornado auch nicht schützen. Eine andere Frage ist natürlich, ob nicht öffentliche Gebäude, zum Beispiel auch Schulen, besser unterkellert werden sollen. Auch das ist eine finanzielle Frage. Da schieben sich der Bundesstaat Oklahoma und die Zentralregierung so ein bisschen die Verantwortung zu. Ich glaube, erst wenn diese Tragödie hier sozusagen aufgearbeitet ist, wenn alle Vermissten geborgen sind, dann wird wahrscheinlich die politische Diskussion darüber neu beginnen, ob nicht von wem eigentlich das Geld kommen soll, um hier tatsächlich Tornado-Shelter zu schaffen. Denn diese Zufluchtsorte sind dringend notwendig. Das ist eindeutig.
Eine Frage, die die Politik künftig beantworten muss. Danke, Karin Dorr. Und eine nicht minder wichtige Frage ist, warum die Menschen so wenig Zeit hatten, sich in Sicherheit zu bringen. Claudia Kleinert ist unsere Wetterexpertin. Warum ist es so schwer, Tornados vorherzusagen?
Karin Miosga, das ist ähnlich wie bei uns Schauer und Gewitter. Man kann sagen, dass sie auftreten, aber eben nicht genau, wo sie auftreten werden. Und dieses Problem hatte man. Richtig warme Luft im Moment, eben aus südlichen Richtungen vom Golf von Mexiko, kühle und trockene Luft aus Nordwesten. Und da hatte sich ein Tief gebildet, deswegen sagt man eben auch besonders tornadogefährdete Region. Eine Kaltfront, warme Luft und kalte Luft treffen aufeinander, das kann man vorhersagen. Man kann auch vorhersagen, dass das dann dafür sorgen wird oder dazu führen wird, dass es heftige Schauer und Gewitter gibt. Aber man kann nicht sagen, wo sie genau entstehen. Denn es reicht eben nicht nur diese Luftmassengegensätze, sondern es braucht ein Tiefdruckgebiet und große Unterschiede zwischen der Temperatur der Luft in 2 Meter Höhe, 33 Grad und 6000 Meter, minus 12 Grad. Dann braucht es noch eine Windscherung. Man kann dann grob sagen, in diesen Regionen besteht die Gefahr, aber nicht genau, wo diese Tornados dann auftreten werden. Das kann man erst sehen, wenn es sich quasi eindreht und dann weiß man auch, wo sie hinziehen. Was aber, wenn das kurz vor bewohntem Gebiet ist, wirklich nicht ausreicht, um ausreichend zu warnen oder sich in Sicherheit zu bringen.
Was kann man denn für die nächsten Tage sagen? Wie groß ist die Gefahr, dass Oklahoma noch weitere Stürme bevorstehen?
Für oder bis morgen Mittag um 12 Uhr ist die Gefahr noch ziemlich groß. Da warnt man auch in den USA vor allen Dingen für Oklahoma, Arkansas und Missouri. Sehen Sie hier so rot eingezeichnet, von einer mittleren Gefahr für heftige Gewittercluster mit Starkregen, großem Hagel und eben auch mit Tornados. Und das Ganze wird sich dann mehr und mehr abschwächen. Dann ist die Gefahr nicht mehr so groß. Das heißt aber auch, dass es in diesen Monaten immer noch mal zu solchen Gefahren kommen kann.
Danke, Claudia Kleinert, für den Moment. Wir sprechen uns ja nach am Ende der Sendung noch einmal mit der Wettervorhersage für Deutschland. Das Desaster um die Aufklärungsdrohne Eurohawk ist aus 2 Gründen zu einer unangenehmen Affäre für die Regierung geworden. Zum einen, weil mehr als 500 Millionen Euro Steuergelder offenbar wider besseren Wissens in den Sand gesetzt worden sind. Zum anderen, weil mit Thomas de Maizière nun ausgerechnet ein Mann vom Verteidigungs- zum Selbstverteidigungsminister wird, der nicht nur als einer der besten, sondern auch der treuesten und zuverlässigsten Männer von Angela Merkel gilt. Oder muss es heißen, galt? De Maizière war bisher stets die leise, fleißige Biene im oftmals lauten Gesumme der Bundesregierung. Jetzt könnte sein Schweigen zu dieser Affäre auch der Kanzlerin einen Stich versetzen. Tim Herden.
Die Drohne. Als Biene haben sie nur einen Lebenszweck. Sie begattet die Königin. Deshalb heißen auch unbemannte Flugobjekte Drohne. Auch sie haben nur einen Zweck: aufklären oder töten. Die Aufklärungsdrohne Eurohawk allerdings starb schon vor ihrem ersten Einsatz und kostet den Steuerzahler trotzdem mindestens 500 Millionen Euro.
Der Bundesverteidigungsminister ist aufgefordert, die Konsequenzen zu ziehen. Einerseits muss er Transparenz herstellen. Man muss ganz genau wissen, warum diese Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Und andererseits müssen personelle Konsequenzen gezogen werden.
Statt transparent zu sein, tarnte das Verteidigungsministerium lange die Drohnenfehlplanung. So verweigerte es dem Bundesrechnungshof wichtige Dokumente. Das war Unrecht, so steht es in einem Gutachten des Bundestages. Zitat: Vereinbarungen, die verhindern sollen, dass bestimmte Informationen an den Bundesrechnungshof herausgegeben werden, sind nichtig.
Er ist der größte Schutz, den wir als Parlament haben. Und das Verteidigungsministerium ist dort einer derjenigen, die am häufigsten auffällig werden, indem sie nämlich sagen, das ist alles geheim und wir machen das mal für unsere Sache und ihr dürft da nicht reingucken. Das geht allerdings bei den Milliardensummen, um die es bei dem Verteidigungsministerium bei Beschaffungen geht, ist das überhaupt nicht akzeptabel, aber das hat schon System.
Allerdings hat Verteidigungsminister de Maizière offenbar von dieser Verschleierungstaktik im Fall Eurohawk gegenüber dem Rechnungshof gewusst. Sie war Thema im Haushaltsausschuss am 24. September 2012. Das Protokoll liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Dort gelobte in Anwesenheit des Ministers sein Staatssekretär Wolf, dass die streitigen Auffassungen zu den Prüfungs- und Erhebungsrechten des Bundesrechnungshofes einvernehmlich geklärt werden. Passiert ist das bis heute nicht.
Mein Vorwurf an das Verteidigungsministerium ist, dass hier die Arbeit des Rechnungshofes behindert wurde. Das weckt den Verdacht der Vertuschung dieses Drohnendesasters.
Parallel zum Eurohawk entwickelt übrigens auch die NATO eine Aufklärungsdrohne, den Global Hawk. Fast gleich im Bau, möglicherweise auch gleich in den Problemen. Um nicht den deutschen Zuschuss von weiteren 480 Millionen Euro in den Sand zu setzen, ziehen jetzt selbst die Haushälter der Koalition auch bei diesem Projekt die Reißleine.
Wenn für den Eurohawk keine Flugerlaubnis für Deutschland erreicht werden kann, wegen Sicherheitsmängeln, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein NATO-Flugzeug deutschen Luftraum überfliegen darf.
Im Haushaltsausschuss soll de Maizière Anfang Juni Freund und Feind Rede und Antwort stehen. Ein risikoreicher Auftritt in Wahlkampfzeiten. Bei den Bienen werden Drohnen, wenn sie nutzlos werden, von den Arbeitsbienen vertrieben. Denn die Drohnen dienen nur dem Wohl der Königin.
Und den Umgang von Verteidigungsminister de Maizière mit der Euro-Euro-Hawk-Affäre kommentiert jetzt Christian Thiels vom Südwestrundfunk.
Schweigen gilt ja gemeinhin als Tugend. Eine Tugend, die Thomas de Maizière kultiviert. Vor ein paar Monaten sinnierte er in einem Interview darüber, dass Schweigen gar ein Ausdruck von Stärke sei. Naja, besonders gestärkt erscheint der Verteidigungsminister derzeit nicht. Denn das Millionen-, vielleicht sogar Milliarden-Debakel rund um die Aufklärungsdrohnen erfordert klare, offene Worte eines Ministers, nicht die Schweigsamkeit eines Spitzenbeamten. De Maizières Dilemma ist sein Amtsverständnis. Er begreift sich als nüchterner Staatsdiener. Das kann im Geplapper des Berliner Politbetriebes wohltuend sein. Doch es hat Grenzen, wenn es darum geht, den Bürgern politische Entscheidungen und Fehlentscheidungen zu erklären. Aber de Maizière ist eben kein typischer Politiker. Er hat keine lange Parlamentskarriere hinter sich, war stets Teil von Regierungen, musste sich fast nie dem öffentlichen Diskurs stellen. Dem Verwaltungsexperten de Maizière wird nachgesagt, er tue sich schwer mit Widerspruch und sei von seiner intellektuellen Überlegenheit sehr überzeugt. So ist es durchaus vorstellbar, dass er die Warnungen in Sachen Eurohawk genauso vom Tisch wischte, wie er seinen Soldaten ihre angebliche Weinerlichkeit vorwarf. Und so mag ihm gelegen kommen, dass beim Eurohawk gleich zwei Vorgängerregierungen Mitverantwortung tragen. Rot-Grün, weil sie das Projekt angestoßen haben, und die Große Koalition, weil sie die Verträge unterzeichnete. Übrigens mit Billigung des damaligen Finanzministers und heutigen SPD-Kanzlerkandidaten. Und jetzt? Ist das ganze Debakel nur ein klassischer Fall von dumm gelaufen und keiner irgendwie verantwortlich? Aus de Maizières Sicht mag es reichen, wenn nun Sachbearbeiter einen Bericht schreiben, den er dann dem Parlament vorlegt. Doch diese Kommunikationskultur passt nicht mehr in unsere Zeit. Und wenn das so ist, ja dann muss sich entweder de Maizière ändern oder er ist eben doch nicht mehr als ein Spitzenbeamter auf einem Ministersessel.
Christian Thiels kommentierte. Gegen deutsche Sicherheitsbehörden gibt es im Fall der Neonazi-Gruppe NSU neue schwerwiegende Vorwürfe. Die Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Nach Informationen des ARD-Magazins Report Mainz haben Verfassungsschützer das NSU-Trio bereits im Jahr 2000 als Terrorgruppe eingestuft, also vor der Mordserie mit 10 Toten. In einem Dokument des sächsischen Verfassungsschutzes sei damals festgestellt worden, dass es Zweck der Vereinigung sei, schwere Straftaten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu begehen. Berthe Zschäpe und 4 mutmaßliche Helfer des nationalsozialistischen Untergrunds müssen sich derzeit vor dem Oberlandesgericht München verantworten. Private Wettbewerber machen der Deutschen Bahn im Nahverkehr zunehmend Konkurrenz. Gemessen an den gefahrenen Kilometern stieg ihr Marktanteil im vergangenen Jahr auf 25%. Das geht aus dem heute veröffentlichten Wettbewerbsbericht hervor. Im Fernverkehr hingegen bleibt die Deutsche Bahn nahezu unangefochten. Bislang bleiben Fahrradfahrer bis zu einem Grenzwert von 1,6 Promille Alkohol im Blut straffrei. Die Innenminister streben jetzt strengere Regeln an. Das kündigte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Niedersachsens Ressortchef Pistorius, vor dem morgigen Treffen mit seinen Amtskollegen an. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub plädiert für 1,1 Promille als neuen Richtwert. Und damit zu den Börsendaten. Der DAX hat seine Gewinnserie fortgesetzt und notierte bei 8.472 Punkten. Der Dow Jones schloss am Abend bei 15.387 Zählern. Die Zahl der Existenzgründungen in Deutschland ist weiter zurückgegangen. Das belegt der neueste Gründungsmonitor, eine jährliche Umfrage der staatlichen KfW-Bankengruppe. Mehr dazu von Anja Kohl.
Gründe für den abnehmenden Gründergeist gibt es viele. Ein Grund ist sogar ein erfreulicher. Es gibt genug andere Arbeitsmöglichkeiten. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr robust. Am meisten beklagen die Befragten die zu hohen bürokratischen Hürden. Zudem scheuen viele das finanzielle Risiko der Selbstständigkeit und sie fürchten eine zu hohe Belastung der Familie. Bei 775.000 lag vergangenes Jahr die Zahl der Existenzgründungen. Das waren 7% weniger als zuvor. Seit der Jahrtausendwende haben sich noch nie so wenige Menschen in Deutschland selbstständig gemacht. 20% gaben dafür Finanzierungsprobleme an. Den meisten fehlten eigene Mittel. Die Banken jedoch sind zögerlicher bei der Kreditvergabe. Weil die Bundesanstalt für Arbeit die Förderung zurückgefahren hat, gab es so wenig Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit wie selten zuvor.
Man stelle sich vor, der Chef der Daimler AG, Dieter Zetsche, würde vor den Bundesrat zitiert, um vor der Länderkammer zu erläutern, wie sein Unternehmen trickst, um Steuern zu sparen. Genauso erging es heute Apple-Chef Tim Cook in Washington. Der US-Senat fragte öffentlich, warum Apple sich um Steuerzahlungen in den USA drückt, mit einem ausländischen Firmengeflecht, wie das übrigens auch Google oder Amazon tun. Und zwar absolut rechtmäßig, denn diese Firmen nutzen Schlupflöcher, die ihnen der Gesetzgeber gelassen hat. Über ein eher moralisches, denn justiziables Levitenlesen, Markus Schmidt.
Sie sind Giganten, sie machen üppige Gewinne und sie haben mit diesen Gewinnen einen riesigen Schatz aufgehäuft, außerhalb der USA. Nach neuesten Berechnungen hat dieser Schatz inzwischen einen Wert von nahezu 1,5 Billionen US-Dollar. Der Grund? Die Unternehmen wollen in den USA keine Steuern bezahlen. Der Anteil des Computerriesen Apples an diesem Schatz 102 Milliarden. Deshalb musste sich Apple-Chef Cook heute vor dem mächtigen US-Senat verantworten. Apple am Pranger, stellvertretend für die anderen. Und der Apple-Chef verteidigte sich. Sein Unternehmen sichere allein in den USA 600.000 Arbeitsplätze und zahle die meisten Steuern. Wir haben allein für das Jahr 2012 6 Milliarden bezahlt in bar. Was Apple hier verschweigt, im selben Jahr verschob der Konzern 36 Milliarden Dollar ins Ausland, um bei uns die Gewinnsteuern zu sparen. Der Trick, der Mutterkonzern übertrug Patente und Know-how an drei Tochterunternehmen in Irland, sodass die Gewinne dafür nun in Irland anfallen. Die Tochterunternehmen werden direkt vom Mutterkonzern in Kalifornien aus gesteuert. Das sind ihre Kronjuwelen. Und die haben sie nach Irland transferiert. Und diese Verträge haben sie als Apple-Chef mit unterschrieben. Gerne präsentiert Firmenchef Cook die Weltneuheiten seines Unternehmens. Rechtlich gehört das Know-how vieler dieser Produkte Tochterfirmen in Irland. Und mit der irischen Regierung handelte Apple dafür Sonderkonditionen aus. Statt 12% nur 2% Gewinnsteuern. Die irische Regierung bestreitet das. Das Problem ist nicht das irische Steuersystem. Dieses Problem muss der Gesetzgeber in den USA lösen. Unternehmenslenker wie Cook drängen zurzeit die Regierung der USA, den Satz von 32% Gewinnsteuern massiv abzusenken. Stimmt es denn, dass sie gesagt haben, solange der Steuersatz nicht gesenkt wird, bleibt das Geld im Ausland? Ich kann mich daran nicht erinnern. Stimmt es denn? Was stimmt, dass wir zurzeit keine Pläne haben, das Geld in die USA zurückzubringen? Und so nutzen multinationale Konzerne wie Google, Starbucks und Apple ihren Schatz im Ausland als Druckpotenzial. Ihr Ziel, die Steuern in den USA zu senken. Gut möglich, dass sie sich mal wieder durchsetzen.
So kann man auch Politik machen. Rolf-Dieter Krause in Brüssel. Ist so etwas eigentlich auch in Europa denkbar, dass Großkonzerne wegen ihrer Steuertricksereien Rede und Antwort stehen müssen?
Noch nicht, aber vielleicht kommt es dazu, denn fast alle europäischen Großunternehmen nutzen ähnliche Konstruktionen, zum Teil innerhalb Europas. Fast jedes europäische Land hat solche Möglichkeiten, Steuern ganz legal zu sparen. Und es sind ja selbst Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist, wie etwa Volkswagen. Das nutzt Möglichkeiten zum Beispiel hier in Belgien. Oder nehmen wir den Luft- und Raumfahrtskonzern EADS, an dem der Staat direkt oder indirekt beteiligt ist. Frankreich und Deutschland, der hat seinen Sitz in Holland, obwohl die wichtigsten Produktionsstätten in Deutschland und Frankreich sind. Warum? In Holland sind die Steuern günstiger. Vielleicht wird mal gefragt.
Nun beteuert die Politik ja seit geraumer Zeit, den Finanztricksern das Handwerk legen zu wollen. Darüber wollen die Staats- und Regierungschefs der EU morgen in Brüssel entscheiden. Mit welchen Erfolgsaussichten?
Morgen werden sie noch nicht viel zu Wege bringen. Das wollen sie auch gar nicht. Sie wollen grundsätzlich beraten. Entscheidend wird sein, ob der politische Wille wirklich groß genug ist, um an diese Sonderkonstruktionen heranzugehen. Das gilt einmal für die Steuervermeidung, die Unternehmen betreiben. Immer ganz legal, das muss man betonen, aber eben doch mit dem Ziel, weniger Steuern zu zahlen. Und außerdem will man an die sogenannten Steueroasen ran. Da wird man den Finanzministern den Rücken stärken. Die wollen mit diesen Steueroasen in Europa ja verhandeln. Aber viel mehr wird nicht passieren.
Danke, Rolf-Dieter Krause nach Brüssel. Ein wenig bizarr ist die Situation schon. Wenn es um die Bewältigung der Eurokrise geht, dann schlägt Kanzlerin Merkel in Ländern wie Griechenland, Portugal oder Spanien schon mal blanker Hass entgegen. Nicht so, wenn ihre Arbeitsministerin von der Leyen so wie heute nach Madrid reist, um dort ein Ausbildungsabkommen abzuschließen. Denn als Zufluchtsort steht Deutschland in der Krise hoch im Kurs. Die Zahl der Zuwanderer aus Spanien in die Bundesrepublik hat sich seit 1983 verzehnfacht. Und Deutschland braucht angesichts niedriger Geburtenraten und immer mehr Rentnern die jungen und gut ausgebildeten Fachkräfte. Mit welchen Hoffnungen, aber auch mit welchen Ängsten diese hierher kommen, berichtet Johanna Wahl.
Valencia, eine mondäne spanische Metropole, doch hinter den prachtvollen Fassaden das gleiche Bild wie überall in Spanien. Carmen hat Sozialarbeit studiert, Praktika absolviert, doch ihr Geld verdient die 23-Jährige als Kellnerin. Nun ist sie nur eine Glasscheibe entfernt von einem ganz besonderen Vorstellungsgespräch und damit vielleicht dicht dran an so etwas wie einer beruflichen Perspektive.
Ich bin ein bisschen nervös. Für mich ist das eine unglaublich wichtige Chance. Die muss ich nutzen.
Auch für die Interviewer ist die Situation ungewöhnlich. Sie sind eigens aus Mainz angereist. Die Stadt braucht dringend Erzieher. So dringend, dass sie gezielt in der spanischen Partnerstadt Valencia auf die Suche geht, dort eine Woche Vorstellungsgespräche führt. Denn wegen des bundesweiten Kita-Ausbaus ist der Fachkräftemarkt für Erzieher in Deutschland abgegrast.
Die Alternative, wenn wir kein qualifiziertes Personal bei uns finden, wäre, dass wir Kindertagesstätten haben, fertig gebaut, dass wir Kinder haben, aber kein Personal. Und ich glaube, das wäre die schlechteste Möglichkeit überhaupt.
Die jungen Bewerber aus Spanien haben alle studiert, Erziehungswissenschaft oder Sozialarbeit. Die meisten von ihnen aber können kaum Deutsch. Wer den Zuschlag bekommt, muss daher noch bis Ende des Jahres intensiv Deutsch pauken. Die Kurse zahlt die Stadt Mainz. Dort, wo die spanischen Erzieher vom kommenden Jahr an arbeiten sollen, in Mainzer Kitas, ist man noch etwas skeptisch. Schließlich ist Sprachförderung bei Kleinkindern enorm wichtig.
Der Erzieher muss Sprachvorbild sein, gerade von Anfang an. Die neuesten Untersuchungen zeigen, man muss ganz, ganz früh anfangen, um dort es schaffen zu können, in dieser Gesellschaft später sich auch adäquat ausdrücken zu können. Also das ist eine große Sorge, dass die Frage des Sprachvorbilds am Kind.
Die Auswahlkommission aus Mainz ist sich der Sorgen bewusst, aber auch überzeugt, dass die jungen Spanier top motiviert sind, Deutsch zu lernen. Gerade weil sie der Perspektivlosigkeit in der Heimat entkommen wollen.
Man muss realistisch sein, das wird eine gewisse Zeit brauchen, bis die Damen Deutsch können und auch perfekt Deutsch können. Ich glaube, man muss beides sehen. Die Erwartung, dass sie Deutsch sprechen, aber auch die Realität, dass wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben, dass, wenn wir Fachleute anwerben, ihnen auch Zeit geben, bei uns Fuß zu fassen und auch die Sprache zu lernen.
Carmen gehört zu denen, die noch gar kein Deutsch können. Trotzdem kann sie sich am Ende des Bewerbungsgesprächs freuen. Denn sie bekommt einen Vertrag, so wie 29 andere junge Bewerber auch. Doch irgendwie ist da auch eine Spur von Wehmut.
Es ist schon traurig, dass du weg musst, um einen Job zu finden. Es müsste hier auch was geben.
Doch weil es eben nichts gibt, wird sich Carmen Ende des Jahres wohl aufmachen in eine Zukunft mit beruflicher Perspektive, aber weit weg von der spanischen Heimat.
Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in Spanien bei sage und schreibe 56%. Mehr als jeder Zweite unter 25 hat keinen Job, auch trotz guter Ausbildung. Darum verlassen die Jungen in Scharen ihr Land. Nur, dass sie anderswo Arbeit finden, löst zwar ein Problem, schafft gleichzeitig aber auch ein neues. Denn mit dem Exodus der Kreativen gehen auch die Chancen für die wirtschaftliche Erholung Spaniens. Jörg Rheinländer.
Amaya Moro, 38 Jahre alt, Astrophysikerin. Seit 2008 arbeitet sie hier im Institut für Astrobiologie. Doch in ein paar Wochen ist Schluss. Keine sichere Stelle in Spanien, kein dauerhafter Vertrag, kurz keine Zukunft. Die wissenschaftliche Spitzenkraft geht in die USA. Sie ist ein Teil der Fuga de Cerebros, der Flucht der Intelligenz. Wir gehen, weil es hier keine Mittel gibt, um zu forschen. Und das zerstört die Chancen dieses Landes, sich vernünftig zu entwickeln und letztlich auch seine Wirtschaft wieder in Ordnung zu bringen. Da schafft sich Spanien gerade ein gewaltiges Problem. Die Regierungen haben bei der Forschung seit 2009 überproportional gekürzt. 1,4 Milliarden Euro weniger fließen heute, ein Minus von fast 40%. Für schicke Bauten war bis vor kurzem noch Geld da, etwa für dieses Institut des staatlichen Wissenschaftsrates. Eine bloße Hülle. Es ist fast genauso leer, wie es wirkt. Die Stellen für junge Wissenschaftler sind hier 2012 auf null zusammengestrichen worden. Ich sage voraus, dass das ein echtes Desaster für Spanien wird. Die Wissenschaft wieder zu stabilisieren, das geht nicht so einfach. Da kann man nicht sagen, so, jetzt geht's wieder los. Wissenschaft ist wie ein Baum. Der muss wachsen. Wir zerstören gerade das Wachstum im Keim. Der Baum ist quasi schon tot. Offizielle Statistiken über die Zahl der Auswanderer gibt es nicht. Im Ausland aber haben sie Erfolg, so wie Nuria Martí, die vor ein paar Tagen die Titelblätter zierte. Sie gehört zu dem Team, das in den USA zum ersten Mal menschliche Zellen geklont hat. Dieses Forschungszentrum in Valencia hat sie vor 2 Jahren entlassen. Dass die deutsche Arbeitsministerin heute in Madrid ein Abkommen unterzeichnete, das 5000 jungen arbeitslosen Spaniern eine Perspektive in Deutschland eröffnet, ist für die Betroffenen eine Chance. Aber für das Land als Ganzes ist es tragisch. Eine Generation geht.
Diese jungen Menschen werden eines Tages weiterziehen innerhalb Europas und dieses Wissen weitertragen. Das sind die Fachkräfte der Zukunft, die durchaus in ihre Heimatländer zurückkehren werden und dort auch entweder eigene Unternehmen aufbauen oder in Unternehmen mitarbeiten.
Amaya Moro will nicht zurückkehren. Sie reiht sich lieber ein in die Fluchtbewegung der Intelligenten.
Und wir gehen in den Iran. Dort darf der Hoffnungsträger der moderaten Kräfte, Ex-Präsident Rafsanjani, nicht bei der anstehenden Präsidentenwahl antreten. Nochmal Linda Zavakis.
Wie das staatliche iranische Fernsehen berichtet, hat der Wächterrat den gemäßigten Politiker nicht mit auf die Kandidatenliste genommen. Rafsanjani hatte die Politik des scheidenden Staatschefs Ahmadinejad kritisiert. Zur Wahl Mitte Juni zugelassen wurden offenbar vor allem Anwärter, die dem geistlichen Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, treu ergeben sind. Die Spannungen im syrisch-israelischen Grenzgebiet haben sich erneut verschärft. Anlass ist ein Zwischenfall auf den Golanhöhen. Die syrische Armee hat dort ein israelisches Militärfahrzeug unter Beschuss genommen und nach eigener Darstellung zerstört. Daraufhin haben Israels Streitkräfte das Feuer erwidert. Nach syrischen Angaben hatte das Fahrzeug die Waffenstillstandslinie überquert. Israel bestreitet das. Die Golanhöhen wurden 1967 von Israel besetzt und später annektiert. Der deutsche Kunstspediteur Jenrich hat China 14 Monate nach seiner Inhaftierung überraschend verlassen dürfen. Der 32-Jährige war Ende März vergangenen Jahres unter dem Verdacht der Beihilfe zum Zollbetrug festgenommen worden. Anklage wurde aber nie erhoben. Heute landete Jenrich in Hamburg. Die Ausreise erfolgt nur wenige Tage vor dem Besuch des neuen chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin. Am Vorabend des 200. Geburtstages von Richard Wagner ist in Leipzig der Europäische Kulturpreis vergeben worden. Im Rahmen einer Gala in der Oper ehrte die Europäische Kulturstiftung unter anderem die Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager, den Tenor Klaus-Florian Vogt und das MDR-Sinfonieorchester. Auch Iris Berben und Karl Lagerfeld wurden dafür ausgezeichnet, das Erbe des in Leipzig geborenen Komponisten europaweit zu bewahren und zu beleben.
Pauken und Trompeten zu Ehren Wagners, doch das Wetter, das klingt eher nach Chopin. Regentropfen, Prälude, Claudia Kleinert, würde ich sagen. Plitsch, platsch.
Oder? Karin Mioska, mir fällt ja eher noch der Trauermarsch ein, von wegen, was Hoffnung auf Frühlingswetter angeht. Aber nein, ich kann Hoffnung machen. Aber erst für nächste Woche. Die Woche brauchen wir noch einen Wintermantel. Und dazu einen Schirm. Jetzt in den nächsten Stunden haben wir es mit Regen zu tun. Das ist eine Kaltfront, was Sie hier auf dem Radar sehen, die jetzt gerade über den Nordwesten zieht. Morgen Vormittag liegt sie dann schon über der Mitte Deutschlands. Im Norden kann es kräftig regnen. Einzelne Gewitter sind dabei. Im Osten anfangs noch ein bisschen Sonne, danach lockert es von Westen her auf. Im Nachmittagsverlauf geht das Ganze in Schauerwetter über und dann der Regen von der Ostsee runter bis nach Bayern. Im Westen nur noch einzelne Schauer. Temperaturen im Regen 7 bis 9 Grad, sonst immerhin bis zu 14 Grad. Und der Wind wird spürbar sein an der Nordsee, sogar stürmische Böen. Im Mittel da Windstärke 7. Die nächsten Tage Aprilwetter pur, das heißt immer mal wieder dichtere Wolken, Schauer, einzelne Gewitter. Donnerstag im Osten recht freundlich. 12 bis 15 Grad am Freitag, da gibt es dann neue Schauer. Und jetzt der Hoffnungsschimmer. Nächste Woche wird es wärmer, Trend für Münster zeigt. Vielleicht kommen wir sogar an die 20 Grad. Also die Hoffnung muss doch nicht sterben.
Das hören wir gerne. Danke, Claudia Kleinert. Und ich möchte Ihnen noch die folgende Sendung empfehlen. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen die Schockdiagnose Alzheimer. Und um 0:10 Uhr erwartet sie Ingo Zamperoni im Nachtmagazin. Bis morgen.